Ja, in Anbetracht der Zeit werde ich wohl das Predigtwort heute ein bisschen abkürzen müssen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das ein bisschen anders gestaltet. Aber ja, jetzt ist es, wie es ist. Jetzt gucken wir, was wir damit noch machen. Also ich habe mir überlegt, welchen Bibelvers ich vielleicht für die letzte Predigt im Jahr zugrunde legen könnte. Und ich bin dann inspiriert worden von einem Vers, der vor einigen Wochen mal in den Losungen war. Und zwar ist das ein Vers aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 7, Vers 12. Da heißt es nämlich, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Diesen Satz sagt der Prophet Samuel, nachdem auch das Buch benannt ist. Samuel ist ja in der Regel hauptsächlich dafür bekannt, dass er das Königtum in Israel installiert hat. Bevor es aber Könige gab in Israel, gab es sogenannte Richter, die im Namen Gottes das Volk geführt haben und da Recht gesprochen haben. Und Samuel war, außerdem, dass er Prophet war, war er der letzte Richter in Israel. Kann also sagen, Samuel steht an einer Schwelle, steht am Übergang vom Richtertum zum Königtum in Israel. In welchem Zusammenhang sagt der Prophet Samuel jetzt diesen Satz? Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Es war so, dass zur Zeit von Samuel Israel immer wieder bedroht wurde von den umliegenden Völkern, unter anderem von dem Volk der Philister. Ja, die Philister war ein Volk, was in der Zeit ständig versucht hat, das Volk Israel anzugreifen und auszulöschen. Von den Philistern haben wir übrigens den Namen Palästina. Ja, Palästina leitet sich von dem Volk der Philister ab. So, und eines Tages stand wieder mal ein Kampf bevor zwischen den Philistern und den Israeliten. Und die Israeliten haben einen großen Sieg davon getragen. Und der Prophet Samuel rechnet diesen Sieg über den Philistern dem mächtigen Eingreifen Gottes zu. Und dann macht er Folgendes: Zum Andenken an diesen Sieg gegen die Philister richtet er einen Stein auf, einen Gedenkstein, und er gibt diesem Gedenkstein sogar noch einen Namen. Er nennt ihn Eben-Ezer. Ja, Eben-Ezer übersetzt der Stein der Hilfe. Und dann sagt er den Satz, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Ja, Samuel richtet also als Erinnerung an diesen Sieg diesen Stein auf, und so alle, die da vorbeikommen und diesen Stein sehen, die müssen daran erinnert werden, an einen großen Sieg über einen mächtigen Feind. Und ich habe mir gedacht, dass dieser Vers eigentlich sich wunderbar eignet, um den am Ende des Jahres über unsere Gemeinde auszurufen und auch über unser Leben als Gesamtes. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Tatsächlich sitzen wir alle heute Morgen nur hier, weil der Herr uns bis hierher geholfen hat. Der Grund, warum wir hier heute Morgen sitzen, ist, weil Gott gnädig ist und weil er barmherzig ist. Und weil er uns geholfen hat. So, als würden diesen Vers vielleicht nicht alle so ohne weiteres unterschreiben. Ja, manche würden vielleicht sagen, naja, weißt du, mein Jahr war geprägt von großen Kämpfen, und ich habe nicht nur Siege eingefahren, sondern auch ziemlich schwere Niederlagen. Oder mancher würde vielleicht sagen, naja, gut, hier in der kleinen Gemeinde in Meßkirch mag das zutreffen, aber wenn wir ein bisschen weiter in die Welt gucken, ja, wo hat denn in diesem Jahr zum Beispiel Gott in Gaza und in Israel mächtig den Leuten bis hierher geholfen? Oder zum Beispiel auch in der Ukraine. Und die Frage ist berechtigt. Wenn wir uns die gesamte Geschichte mal ansehen, dann werden wir feststellen, dass es nicht nur eine Geschichte von großen Siegen ist, sondern auch eine Geschichte von Niederlagen. Und dass es auch eine Geschichte ist, die ja auch irgendwie unsere eigene Geschichte ist. Ist nämlich interessant, 20 Jahre bevor Samuel diesen Gedenkstein, einen großen Sieg des Volkes Israel aufrichtet. 20 Jahre vorher gab es schon einmal einen Kampf. Auch zwischen der Armee der Israeliten und der Armee der Philister. Und damals hatten die Israeliten eine große Niederlage erlitten. Was war da passiert? So, in diesem Kampf 20 Jahre vorher, da war es so, also die Israeliten und die Philister standen sich gegenüber und jetzt hatten die Israeliten eine tolle Idee. Die hatten die Idee, wir nehmen die Bundeslade, ja, die Bundeslade kennst du, das ist eine große Truhe, in der befindet sich unter anderem die Steintafel mit dem Gesetz des Mose. Ja, also die Israeliten hatten jetzt die Idee, wir nehmen die Bundeslade und tragen die in der Schlacht vor uns her. Und wenn die Philister die Bundeslade sehen, dann werden die weiche Knie kriegen und dann werden die Flucht ergreifen. Und wir werden haushoch siegen, denn wir haben ja die Bundeslade. Ja, die Bundeslade ist das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Also führen sie die Bundeslade in den Krieg, aber es geht ganz anders aus als erwartet, nämlich die Israeliten verlieren in dieser Schlacht haushoch. Die Bundeslade geht verloren, die Philister nehmen die Bundeslade mit sich. Einige Zeit später werden sie sie zurückbringen, weil die Bundeslade in ihrem Besitz hat keine guten Auswirkungen. Die Geschichte, die kannst du selber nachlesen im ersten Buch Samuel, Kapitel 6. So, der Punkt war aber, was war da eigentlich passiert? So, die Israeliten nehmen die Bundeslade und verlieren aber die Schlacht. Ja. Interessant ist, dass die Israeliten vor der Schlacht niemals wirklich zum Herrn gebetet haben oder den Herrn um Hilfe angerufen haben. Sondern sie haben sich einfach gedacht, wir nehmen die Bundeslade und dann wird schon alles gut gehen. Ja, letztendlich haben sie ihre Hilfe wirklich nicht direkt auf den Herrn gesetzt, sondern, wenn man so will, auf ein Möbelstück, dem sie magische Fähigkeiten zugeschrieben haben. Aber nicht tatsächlich auf die Hilfe des Herrn. Und das ist auch eine Praxis, die wir heute immer noch finden. Ja, wie viele Leute tragen zum Beispiel Talismänner oder haben Edelsteine bei sich oder andere Gegenstände, denen sie magische Fähigkeiten zuschreiben und von denen sie sagen, ja, wenn ich die bei mir habe, ja, dann werde ich schon von dem Bösen beschützt und dann wird mir kein Unglück widerfahren. Wir haben sowas auch im christlichen Bereich, ja, da gibt es solche, ja, wundertätige Medaillen heißen die, ja, die trägt man halt mit sich und dann wird man vor allem Üblen beschützt. Ja. Letztendlich haben wir es hier aber mit Aberglauben zu tun. Und was die Israeliten versucht haben, zu tun, damit sie den Sieg erringen, war letztendlich nicht wirklich Glaube an den Herrn, sondern eine Art Aberglaube, wenn man so will. Und außerdem hat der Herr seinem Volk dadurch ein Zeichen gegeben, ja, dass man den Herrn nicht einfach so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes so vor seinen Karren spannen kann. Ja, man kann die Macht Gottes nicht einfach für sich benutzen, ne, den Herrn in der Hosentasche haben und mit ihm dann das erreichen, was man gerne möchte. Ja, der Herr, der lässt sich nicht vereinnahmen. Ja, das Ergebnis war eine haushohe Niederlage. Jetzt 20 Jahre später gibt es wieder einen Kampf der Philister und der Israeliten. Aber diesmal tragen die Israeliten den Sieg davon. Was war denn dieses Mal anders? Und das ist interessant. Wenn wir in der Geschichte lesen, da lesen wir, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, wie aus einem scheinbar den gleichen Kampf einmal eine Niederlage dabei herauskommt oder einmal einen Sieg. Ja, es gibt verschiedene Voraussetzungen, die aus einer Niederlage einen Sieg machen. Und die erste Voraussetzung ist, wir lesen im ersten Buch Samuel, Kapitel 7, die Verse 3 bis 4. Da lesen wir, Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach: Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Was sind die Bale und Astarten? Das sind die Gottheiten, die Hauptgottheiten der Kanaaniter. Ja, also was die Israeliten gemacht haben, haben gesagt, naja, der Glaube an unseren Gott schön und gut, aber doppelt gemoppelt hält ja vielleicht besser. Also haben sie sich gedacht, es ist vielleicht überhaupt gar nicht so schlecht, wenn wir uns auch noch die Götter, die anderen Götter von den umliegenden Völkern ins Haus holen. Ja, aber letztendlich, wir kennen unsere Heilige Schrift und wir wissen davon, was Gott vom Götzendienst hält. Ja, und da sagt Samuel, die erste Voraussetzung dafür, dass der Herr euch wieder zuwendet und euch einen Sieg schenkt, ist, dass ihr eure Götzen aus den Häusern schmeißt. Jetzt haben wir heutzutage vielleicht in unseren Häusern keine Holzfiguren von irgendwelchen altorientalischen Göttern stehen. Das heißt aber nicht, dass wir heute in unserer Zeit keine Götzen mehr haben, auf die wir nicht auch zusätzlich noch die Hoffnung auf unsere Rettung und unsere Erlösung setzen. Ja? Wir haben keine Holzfiguren mehr in unserer Wohnung stehen, aber wir haben vielleicht andere Dinge, auf die wir unsere Hoffnung setzen. Für die einen ist das vielleicht das Bankkonto. Ja? Für die anderen ist es vielleicht die Lebensversicherung. Ja, es ist interessant, dass es so eine Sache gibt wie eine Lebensversicherung, weil man kann ja tatsächlich nicht sein eigenes Leben versichern. Ja? Die Sterblichkeit bei Menschen liegt immer noch bei ziemlich genau 100%. Für manche ist der Götze vielleicht auch eine Person, ein Mensch, das ist durchaus möglich. Man kann auch einen Menschen zu einem Götzen machen. Für manche ist es vielleicht der Partner. Ja, ein Götze ist immer jemand, von dem man sich letztendlich seine Errettung oder seine Erlösung erwartet. Und wenn man sich anschaut, was manche so von ihren Ehepartnern denken, da ist es wirklich so, ja, man erwartet eigentlich von seinem Ehepartner etwas, was er gar nicht in der Lage ist zu leisten, nämlich dass er der Erlöser ist, dass er der Retter ist. Also die erste Voraussetzung ist wirklich zu sagen, okay, es gibt Dinge, auf die setze ich meine Hoffnung, aber letztendlich will ich dem Herrn allein dienen. Hier geht es um Umkehr, ja, hier geht es um Bekehrung. Umkehr zu Gott, eine radikale Umkehr. Und wir können uns vielleicht auch mal überlegen, wo wir vielleicht in der letzten Zeit ja so ein paar Kompromisse gemacht haben. Ja, wo wir uns vielleicht mal doch das ein oder andere Buch über Yoga angeschafft haben oder über Selbstheilung oder über positives Denken, ja, der Weg zum Glück, solche Dinge. Ja, wir setzen damit nicht die Hoffnung auf unseren Gott, sondern wir setzen auf die Hoffnung auf unsere eigene Kraft. Ja, wenn wir merken, wir haben da irgendwelche faulen Kompromisse gemacht, ja, dann sollten wir gut daran tun, ja, diese Dinge aus unserem Haus zu schaffen. Also erste Voraussetzung, damit der Herr sich machtvoll unsere Kämpfe kämpft, in unsere Kämpfe eingreift, ist eine radikale Bekehrung zum Herrn. Und dann gibt es noch eine zweite Voraussetzung. Wir lesen weiter die Verse 5 bis 6. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mizpah. Die zweite Voraussetzung dafür, dass sich der Herr ja machtvoll in unsere Dinge eingreift, ist die Versammlung. Ja, es ist ein Zeugnis der Heiligen Schrift durchgehend und es ist auch eine Erfahrung: In der Versammlung werden unsere Angelegenheiten geregelt. Ja, in der Versammlung werden unsere Angelegenheiten geregelt. Natürlich kannst du auch alleine zu Hause für dich auf der Bettkante sitzen und da beten und Gott wird auch auf dein Gebet hören. Aber unsere Angelegenheiten werden in der Versammlung geregelt. Und zwar in der Gebetsversammlung. In der Gemeindestunde passieren wichtige Dinge, da bringen wir wichtige Dinge auf den Weg. Aber unsere Angelegenheiten, die werden in der Gebetsversammlung geregelt, nicht in der Gemeindestunde. Und ich sage das ausdrücklich, weil es in diesem Jahr ein Schmerz war, dass auch unser letztes Angebot, was wir damals geschaffen haben, als Angebot zur Versammlung der Gemeinde im Gebet, dass das so still in der Versenkung verschwunden ist, ohne dass es großartige Proteste heraufgerufen hätte. Ich habe jetzt heute überrascht bei den Infos gelesen, dass wir jetzt wieder die Gebetszeit vor dem Gottesdienst am Sonntag neu forcieren wollen. Herzlich gerne, ich bin gespannt. Aber in diesem Jahr muss ich leider feststellen, dass unser Anliegen, was wir mal hatten, nämlich eine betende Gemeinde zu sein, eigentlich gescheitert ist. Und deshalb möchte ich deutlich sagen, in der Versammlung, in der Gebetsversammlung werden unsere Angelegenheiten geregelt. Sollte uns das ein Anliegen sein, dann müssen wir die Versammlung pflegen. Die Israeliten haben diese beiden Voraussetzungen erfüllt und der Herr hat tatsächlich siegreich eingegriffen. Und nochmal, als Erinnerung dazu, nahm Samuel einen Stein, lesen wir weiter in Vers 12, nahm Samuel einen Stein, stellte ihn zwischen Mizpah und Schen auf und gab ihm den Namen Eben-Ezer und sprach: Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Warum hat Samuel diesen Gedenkstein errichtet? Er hat ihn errichtet, weil er ganz genau weiß, wie die Israeliten gestrickt sind. Und wir sind kein bisschen anders. Wir sind kein bisschen besser. Denn wir vergessen die Segnungen Gottes nur allzu leicht. Ja, selbst wenn wir eine Gebetserhörung erleben, dann ist es leider so, dass wir die auch sehr schnell wieder vergessen. Das, was wir sehen, das sind Probleme. Was wir sehen, das sind Dinge, die nicht richtig laufen. Und wir vergessen dabei die Segnungen Gottes. Und darum ist es wichtig, also Samuel hält das für richtig, dass die Israeliten diesen Gedenkstein haben, dass sie ein sichtbares Zeichen haben, immer wenn sie das sehen, dass sie an das machtvolle Eingreifen Gottes erinnert werden. Und es ist auch wichtig, dass wir einen sichtbaren Gedenkstein haben, der uns an die Segnungen Gottes erinnert. Und keiner kann sagen, dass wir so einen Gedenkstein nicht brauchen, denn immer dann, wenn du murrst, immer dann, wenn du dich beschwerst über deine Situation, dann hast du die Segnungen Gottes vergessen. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt am Ende des Jahres, haben wir vorhin getan, wahrscheinlich macht man es auch noch im Laufe des Tages weiter, am Ende des Jahres, da hält man gerne einen Jahresrückblick. Ich möchte dich ermutigen, wenn du bei diesem Rückblick auf das Jahr feststellst, dass der Herr dir auf irgendeine Weise geholfen hat, dich auf irgendeine Weise gesegnet hat, dass du dann sichtbar einen Gedenkstein aufrichtest. Und mach das nicht nur geistlich. Ja, mach das nicht nur in deinem Kopf, denn unser Gedächtnis, das haben wir schon gesagt, unser Gedächtnis lässt uns leider da im Stich. Unser Gedächtnis ist da nicht zuverlässig. Und deshalb, mach das wirklich ganz konkret. Wir sind sinnliche Menschen. Ja, und wir brauchen sinnliche Zeichen. Und darum, nimm bei Gelegenheit einen Stein und richte den auf als Andenken daran, dass Gott dich in deinem Leben gesegnet hat. Und stell den dahin, da wo du ihn siehst. Ja? Und ich habe diesen Stein als sichtbares Zeichen dafür, dass der Herr unsere Gemeinde in diesem Jahr gesegnet hat und dass der Herr uns bis hierher geholfen hat. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Da habe ich diesen sichtbaren Stein. Und ich möchte dich ermutigen, für dich auch einen Gedenkstein aufzustellen. Du kannst dem Stein auch einen Namen geben oder du kannst da eine Bibelstelle draufschreiben, die dir wichtig ist. Wenn du jetzt nicht unbedingt einen Stein suchen willst, dann kannst du auch, wie es in der Geschichte am Anfang heißt, kannst du auch eine Kerbe in deinen Esstisch hauen. Spielt keine Rolle. Aber wichtig ist, du hast ein sichtbares Zeichen an die Segnungen Gottes. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Das möchte ich am Ende dieses Jahres über unsere Gemeinde ausrufen und ich möchte Dank sagen, Herr, dass du uns bis hierher geholfen hast. Wir alle sind nur hier, heute Morgen, aus deiner Gnade und aus deiner Barmherzigkeit. Und wenn du uns nicht geholfen hättest, dann wären wir nicht hier. Und auch wenn wir das vielleicht nicht immer gesehen haben, wenn wir keine deutlichen Gebetserhörungen gesehen haben, ja, manchmal ist das auch nicht auf den ersten Blick bewusst. Manchmal müssen wir den Film einfach zweimal anschauen. Aber wir danken dir auch ganz bewusst für alles, was wir nicht, für alle Segnungen, die wir nicht gesehen haben. Denn du hast viel für uns getan. Du hast uns bis hierher geholfen. Und dafür sei dir Dank gesagt und wir preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Amen.